Ja, Herr, wir sind wirklich angewiesen auf den Regen deines Heiligen Geistes, dass er in unserem Herzen all das bewirkt, was du gerne möchtest, an Veränderung, an Heiligung, an Führung, an Offenbarung. Und deswegen bitten wir dich, Vater, dass du uns jetzt beschenkst mit der Offenbarung deines Heiligen Geistes für dein wunderbares Wort. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute ein paar Verse lesen aus dem Psalm 95. Und zwar die Verse 1 bis 9. Psalm 95, 1 bis 9. Da heißt es, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Ihr Lieben, im Kirchenjahr ist dieser Sonntag umschrieben mit dem Wort Rogate. Das heißt betet. Ein Sonntag, in dem man sich in besonderer Weise auch diesem Thema widmet. Ich möchte das auch aufgreifen hier in unserem Gottesdienst. Und in diesem Zusammenhang steht auch der Psalm 95. Einer der Texte, die für diesen Sonntag auch vorgeschlagen sind. Und ich möchte diesen Text nehmen, weil er ein sehr entscheidender und sehr wichtiger Text ist. Nämlich in dem Zusammenhang, dass Psalm 95, vielleicht kann man die ersten Verse, 1 bis 6 zeigen, weil dieser Psalm in besonderer Weise eine ganz bestimmte Form oder sagen wir einen bestimmten Aspekt unseres Gebetes zu Gott charakterisiert. Es werden hier ganz bestimmte Ausdrucksformen des Gebetes genannt, die aus einer ganz bestimmten Grundhaltung unseres Herzens stammen sollen. Der Verfasser, der Schreiber dieses Psalmes, ihm ist es wichtig, seine Leser, also die Zuhörer oder Leser sind, aufzufordern, aus einer ganz bestimmten Grundhaltung ihres Herzens zu Gott hin zu beten. Und diese in bestimmten Ausdrucksformen, und wir sehen die hier gleich am Anfang, komm, lasst uns dem Herrn zujubeln. Das ist eine Ausdrucksform des Gebetes. Lasst uns zujauchzen. Dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Zujubeln, zujauchzen, dankbar sein. In Vers 6 ganz unten, kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns neigen, uns beugen vor ihm. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ihr Lieben, das sind alles Ausdrucksformen einer ganz bestimmten Grundhaltung, die in unserer Art, wie wir mit Gott umgehen, wie wir beten, eine große Rolle spielt. Es ist sozusagen das Fundament, auf dem alle unsere Gebete ihren Platz haben. Hier wird nicht geredet von unseren Bittgebeten, wir wollen das und wir wollen das und wir wollen das von Gott. Es ist nicht die Rede von der Fürbitte, dass wir für diesen oder für jenen beten, sondern es ist von einer Grundhaltung die Rede, die sozusagen sich ausdrückt im Jubeln, im Jauchzen, im Danken, im Anbeten, im sich beugen, im Niederfallen auf die Knie. Und die Grundhaltung, aus dieser Grundhaltung heraus, soll jedes Gebet, das wir zu Gott hinrichten, gestaltet werden. Es ist die Grundhaltung, sagen wir einmal, der überschwänglichen Freude an dem lebendigen Gott. Christen sollen Menschen sein, die aus einer überschwänglichen Freude an Gott, Freude, dass sie ihn kennen, Freude, dass er sich ihnen offenbart hat, Freude, dass sie ihm dienen können, Freude, dass sie ihm gehören, Freude an ihm für das alles, was er für uns getan hat. Das muss in unserem Herzen ein Jubeln hervorbringen. Das ist die Grundhaltung. Das ist nicht ein Meckern, sondern ein Jubeln über Gott. Ein Zujauchzen diesem Gott. Das ist diese Grundhaltung der überschwänglichen Freude. Es ist zweitens die Grundhaltung der Dankbarkeit. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Danken. Dieser Gott, der sich uns offenbart hat, ist ein Gott, dem wir ununterbrochen dankbar sein dürfen. Wir haben ihm alles zu verdanken. Und er ist ein Gott, das ist das Dritte, der es würdig ist, dass wir ihm anbeten. Huldigen, so wie man einem König huldigt. Dass man sich beugt vor ihm und damit deutlich macht, dass man ihn anerkennt als den Gott, dem man sich völlig zur Verfügung stellt. Das ist die Grundhaltung jegliches Gebetes. Das ist die Grundhaltung, die sozusagen für uns notwendig ist. Und zwar, und das ist das Wichtigste jetzt daran, das ist eine Grundhaltung, die unabhängig ist und sein soll von jeder Situation, in der wir aktuell sind. Es heißt nicht, jauchzt und jubelt Gott zu, wenn er irgendein großes Wunder gerade an euch getan hat. Wenn ihr etwas Tolles mit ihm erlebt habt. Aber dann, wenn es euch nicht gut geht und ihr habt den Eindruck, dass Gott euch verlassen hat, ja dann meckert und klagt. Nein, so heißt das nicht. Sondern es ist so, dass sich Gott uns präsentiert und offenbart hat als einer, der immer, das ist die Hauptbetonung, immer wert ist und würdig ist, dass man ihm zujubelt, jeden Tag, unabhängig von der äußeren Situation, in der wir gerade sind. Das ist Leben als Christ. Dass wir in dieser Grundhaltung Gott gegenüberstehen und das ausdrücken, in unseren Gebeten, in unseren Haltungen, in unseren Worten, in unserer Dankbarkeit, in unserer Anbetung, in der Freude, die wir ausdrücken an ihm. Das muss immer sein. Das ist eine Herausforderung, eine Aufforderung. Kommt und lasst uns. So heißt es hier. Und wir sollten uns gegenseitig ermutigen, gerade dann, wenn es nicht so in unserem Herzen bestellt ist, dass wir voller Freude sind über Gott. Dann brauchen wir einander. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Und nun wird er in diesem Text auch in wunderbarer Weise deutlich, es werden zumindest in diesem Text 4 Gründe genannt, warum dieser Gott anbetungswürdig ist. Und zwar immer anbetungswürdig ist. Wir glauben die heraus aus diesem Text, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Das erste ist, warum ist Gott anbetungswürdig? Warum können wir ihm jederzeit zujubeln? Erstens, Vers 1, er ist der Fels unseres Heils. Das ist eine tolle Offenbarung, wie sich Gott uns offenbart hat. Er hat sich uns Menschen nicht nur als Gott offenbart, dass es ihn halt gibt, sondern er hat sich uns offenbart in seiner Absicht, uns Menschen zu erlösen, Fels unseres Heils. Heil heißt Erlösung. Und das heißt, dass dich dieser Gott, denen, die offene Augen sind, haben, denen, die ein offenes Herz haben, sich offenbart hat und offenbaren möchte, als der, der sie erlöst aus aller Verlorenheit ihres Lebens. Er ist der Gott, der sich erwiesen hat als derjenige, der uns befreit von unserer Sünde, auch von unserer Sündhaftigkeit, der uns aus der Folge unserer Sünde herauslöst. Das ist die ewige Verlorenheit. Er ist ein Gott, der uns immer gegenübersteht als der Erlöser, als der Heiland, als derjenige, der das Beste für uns will und der nichts mehr möchte, als dass wir für immer und für ewig eines Tages mit ihm zusammen sind. Er ist der, der uns Befreiung schenkt. Also alles, was mit dem Thema Erlösung zusammenhängt, was ich natürlich jetzt nicht weiter aufschlüsseln kann. Das ist Gott, wie er sich uns in Jesus Christus offenbart hat, seinem Sohn, als er ans Kreuz ging. Das Kreuz ist das beste Beispiel, der Fels unseres Heils. Und weil Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben für uns hingegeben hat, für unsere Sünden, damit wir gerettet werden und ewiges Leben haben, deswegen kann jetzt unser Leben auf einem Fels stehen. Alle anderen Fundamente unseres Lebens wackeln und werden eines Tages zerbrechen. Wer sein Leben auf etwas anderes baut als auf diesen Felsen, der Jesus heißt, der wird eines Tages Schiffbruch erleiden. Und Christen wissen, dass ihr Gott ein Fels ist. Und dass sie ihr Leben auf Felsen gegründet haben. Das heißt unerschütterlich. Da können Stürme kommen, da kann Leid kommen, da kann alles Mögliche kommen, es wird sie nicht umschmeißen. Das Haus, das auf Fels gebaut ist, das wird bestehen. Das Haus, das auf Sand gebaut ist, aus allen möglichen Dingen, die wir uns selber als Fundamente unseres Lebens zusammenbasteln, das wird weggeschwemmt werden. Und es wird sich eines Tages zeigen. Es wird sich eines Tages zeigen, dass die ihr Leben auf diesen Fels gebaut haben, die gesagt haben, ja, er, dieser Gott, der in Jesus, in seinem Sohn, der Erlöser geworden ist, er ist das Fundament meines Lebens. Und wenn ich mit ihm in einer persönlichen Beziehung lebe, dann lebe ich auf dem besten Fundament, das es in diesem Universum gibt. Und nun, das ist ein Grund, warum wir ununterbrochen Gott zujubeln können. Auch wenn es mir gerade dreckig geht im Moment. Auch wenn ich im Moment nicht aus- und einweise in meinem Leben. Aber das ist unerschütterlich. Ich bin erlöst. Und ich stehe auf dem Fundament, das Jesus heißt. Das meint hier der Schreiber. Kommt und lasst uns ihm zujubeln und zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Und zwar immer. Das heißt Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Gott, dass wir große Freude in unserem Herzen zulassen darüber, dass er unser Fels ist. Das ist das eine, warum er sozusagen würdig ist, dass wir ihn ständig ohne die Sache, dass wir abhängig sind von Situationen, ihn anbeten. Und das Zweite, was nun hier erzählt wird, wenn wir weitergehen, er ist, das ist der zweite Grund, ein großer König über alle Götter. So formuliert das der Schreiber dieses Psalms. Er ist der große König aller Götter und ihm dient unsere Anbetung. Vor ihm sollen wir uns sozusagen niederwerfen, unsere Knie beugen. Das ist eine interessante Formulierung. König aller Götter. Ja, gibt es neben Gott noch einen Gott? Wir finden diese Formulierung öfters in der Bibel, wo von Göttern die Rede ist. Und wenn man dann sozusagen das dem genauer nachgeht, dann merkt man sofort, was mit diesen Göttern gemeint ist. Zunächst einmal sagt es rein von der Formulierung her, es gibt keine Macht in diesem Universum, die über unserem Gott steht. Das heißt, alles ist ihm unterworfen. Mein Leben, Mächte, sofern es sie gibt, Sie sind alle ihm unterworfen. Das macht mein Herz ruhig. Versteht ihr? Wir sind oft ein Spielball, Menschen, von bestimmten Mächten. Ja, es gibt Mächte in dieser Welt. Es gibt überirdische Mächte in dieser Welt. Und diese Mächte haben auch in einem gewissen Sinne Einfluss und Kraft, uns Menschen in irgendeiner Weise negativ zu beeinflussen. Alle diese Mächte und Kräfte, von denen die Bibel nennt und die sie qualifiziert als dämonische Mächte. Das sind Mächte, die haben enorme Auswirkungen und enorme Kraft. Aber alle diese Mächte und Kräfte, die sozusagen hier Menschen beeinflussen, durch Ideologien und im politischen Wesen und durch Verfolgung und was auch immer, ganz egal, alle diese Mächte sind diesem einen Gott vollkommen untertan. Und deswegen nennt die Bibel diese Mächte nicht mit einem besseren Begriff, nämlich Götzen. Diese Götter sind Götzen. Das heißt, das sind Mächte, die sich so gerne an die Stelle des einen lebendigen Gottes setzen wollen, die in eine Konkurrenz treten wollen mit dem einen lebendigen Gott, dem Gott Israels. Und die alles daran setzen, Menschen in die Richtung zu beeinflussen, mit was auch immer, das ist ihnen ganz egal. Mit einer anderen Religion oder mit anderen Ideologien, das ist ganz wurscht. Sie wollen auf alle Fälle Menschen daran hindern, dass sie den einen lebendigen Gott kennenlernen. Das ist ihr großes Ziel. Sie möchten die Menschen verblenden, dass sie nicht sehen, ihre Augen zu machen, eine Decke über ihnen legen. Sie sozusagen verführen, damit sie ja nicht den einen einzig lebendigen Gott dieses Universums erkennen, den es gibt. Denn das ist klar. Der Gott des Volkes Israel, der auch unser Gott ist, er hat sich offenbart. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter, also Mächte, neben mir haben. Mächte, denen du sozusagen dein Leben in ihren Einflussbereich gibst. Ja, es gibt diese Mächte, aber es gibt nur einen Gott. Und die Bibel unterscheidet zwischen Mächten und Gott. Diese Mächte sind nicht Gott. Diese Mächte sind nicht Gott, sie sind nur Mächte. Und es sind alles Mächte, die im Grunde genommen sozusagen ja von Gott selber geschaffen wurden. Es gibt nichts, was nicht von Gott geschaffen wurde. Sogar diese Mächte, die sich dann letztlich gegen ihren Schöpfer stellen. Auch diese Mächte, diese dämonischen und satanischen Mächte, die es gibt, sie sind Mächte, die sehr stark sind, sich gegen den lebendigen Gott rebellieren und gegen ihn stellen und vor allem Menschen abspenstig machen wollen von dem einen lebendigen Gott. Sie möchten die Menschen in dieselbe Rebellion zu Gott führen, in der sie selber stehen, diese Mächte der Finsternis. Und der Psalmschreiber schreibt hier, aber der Gott Israels, er ist der große König aller Götter. Er ist der große König über alles, was sich Gott nennt, aber nicht Gott ist, aber trotzdem eine starke Macht darstellt. Denn es gibt nur einen Gott und der ist sehr eifersüchtig. Das ist jetzt nicht ein gutes Wort, weil wir verbinden damit sozusagen jetzt etwas Negatives natürlich. Aber das, was mit Gott gemeint ist, er achtet darauf, dass die Menschen nicht in die Falle tappen, dass sie andere Mächte als Götter verehren, weil das für ihr Leben eine Katastrophe ist. Für ihre Leben eine Katastrophe. Deswegen will Gott, dass wir diese Mächte identifizieren, dass sie keine Götter sind. Und wir uns diesem einen einzig lebendigen Gott anvertrauen. Ihr Lieben, darum können wir uns beugen vor ihm, denn er ist erhaben über alle Mächte, die auf unserem Leben Einfluss haben möchten. Er hat diese Mächte sogar in Jesus auch besiegt am Kreuz. Und er hat, wie ich letztes Mal gesagt habe, in einem Triumph sie sozusagen weggeführt. Sie sind entmachtet in Jesus. Er ist der König aller Götter. Sie haben keine Macht in Jesus, in Gott. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir Bürger seines Reiches sind, Bürger des Reiches Jesu, des Reiches Gottes sind, dann stehen wir auch unter dem Schutz dieses Königs. dann stehen wir im Schutz gegen den Einfluss all dieser Mächte, die ständig uns auch verführen möchten, in irgendeiner Weise verführen möchten. Und ihr Lieben, da haben wir Grund, wiederum diesen Gott anzubeten, uns ihm zu beugen, ihm zuzujubeln. Er ist der Sieger über alle Mächte dieser Welt. Es gibt keine Macht, die höher ist, die größer ist als er. Das ist ein wunderbares Bild sozusagen, das uns noch einmal sozusagen hier vor Augen geführt wird. Und das nächste, was uns dann, der nächste Grund, der uns genannt wird, ist, er ist der Schöpfer. Er ist nicht nur der König, er ist nicht nur derjenige, der Fels unseres Heils ist, sondern er ist auch der Schöpfer. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums, er ist der Schöpfer meines Lebens. Na, da könnte man ja sehr, sehr viel darüber sagen. Aber was hier der Schreiber dieses Psalmes ganz sicher meint, ist, Gott hat mich nicht nur geschaffen. Das heißt, ich bin nicht nur ein Gedanke von Gott. Er wollte mich. Jeden von uns wollte er. Und er hat sich was dabei gedacht. Er hat uns aber nicht nur geschaffen und uns in diese Welt sozusagen hineingesetzt, so im Sinne von, dass er uns jetzt aussetzt und uns jetzt all dem überlässt, was in dieser Welt hier ist. Er hat uns nicht hineingesetzt und ausgesetzt und gesagt, ja, jetzt lebt halt euer Leben. Sondern was hier der Schreiber dieses Psalms meint, ist, dass Gott derjenige ist, in dessen Hand wir unser ganzes Leben lang stehen und liegen. In seiner Hand geborgen. Das heißt Schöpfer. Nicht nur er hat mich geschaffen, sondern ich stehe die ganze Zeit in seiner mächtigen Hand. Und in seiner mächtigen Hand sein heißt, dass er sich ununterbrochen um mich kümmert. Das ist nicht toll? Das ist Schöpfer. Nicht nur ich schaffe etwas und dann überlasse ich es sozusagen allen möglichen Dingen, sondern er ist mit uns. Er ist mit uns jederzeit. Ihr Lieben, das brauchen wir, diese Gewissheit. Auch dann, wenn wir uns gerade verlassen fühlen. Er ist unser Schöpfer. Er ist unser Erhalter. Wir sind in seiner Hand zutiefst geborgen. Und damit kommt schon der vierte Ausdruck, der hier verwendet wird. Er wird jetzt nicht dem Worte nach verwendet, aber von dem Bild her. Nämlich, er ist unser guter Hirte. Wir sind ein Volk seiner Weide. Das Wort guter Hirte ist ein Begriff, der oft über Gott ausgesprochen wird. Ihr Lieben, das ist wiederum ein Grund, warum wir ihm ununterbrochen dankbar sein dürfen, ihm zujubeln sollen und so weiter. Weil er unser guter Hirte ist, der über unserem Leben in dem Sinne steht, dass er für zwei Dinge sich verantwortlich weiß. Der gute Hirte ist derjenige, der die Schafe immer zur guten Weide führt. Der dafür sorgt, dass sie keinen Mangel haben. Das müssen wir auf unserer Zunge zergehen lassen, immer wieder. Gott sagt, wenn du dich als jemand verstehst, dein Leben in meine Hand gibst, dann wirst du keinen Mangel haben. Also das heißt, du wirst all das haben, was du zum Leben brauchst. Vielleicht nicht alles, was du dir vom Leben wünschst. Das ist ein Unterschied. Aber alles, was du zum Leben brauchst, um ein erfülltes, ein glückliches Leben zu haben, das bekommst du von mir. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führet mich zum frischen Wasser und so weiter. Psalm 23. Und das Zweite ist, er ist nicht nur derjenige, der mich versorgt, aus allem Mangel befreit, sondern der auch mich führt, wie das auch in diesem Psalm herauskommt. Das heißt, er führt mich durch dieses Leben. Er geht mir voran, so wie der gute Hirte seinen Schafen vorangeht, den Weg ausleuchtet, das Ziel vorgibt. Wenn wir diesem Gott folgen, dann werden wir sozusagen dem besten Hirten, den es in dieser Welt gibt, folgen und er wird uns zu dem richtigen Ziel führen. Er wird uns auch während dieses Weges in die richtige Bestimmung hineinführen, für die wir eigentlich geschaffen worden sind. und alles, was damit zusammenhängt. Das sind alles Bilder, über die man lang reden könnte und drüber nachdenken könnte. Aber lasst uns einmal dabei bleiben jetzt. Vier Bilder oder vier Ausdrücke, an denen sozusagen der Psalmist hier deutlich macht, seht, deswegen lasst uns hintreten zu diesem Gott, er, der der Fels unseres Heils ist und so weiter und so weiter. Und ihm zujubeln, zujauchzen, niederfallen vor ihm, anbeten, ihm huldigen, ihm dankbar sein, tagtäglich, unabhängig von dem, wie es uns geht. Ihr Lieben, das ist eine tolle Herausforderung und das gebe ich euch auch als Täuflinge ganz besonders mit. Lasst das euer Leben bestimmen. Die Freude an diesem Gott. Die Freude an dem, was er für uns getan hat, was er für euch getan hat. Dass er euer Erlöser ist. Die Freude, dass ihr geborgen seid in ihm. Die Freude, dass er euer guter Hirte ist. Die Freude, dass ihr sozusagen unter dem Schutz dieses Gottes, des Königs aller Götter steht. Und die Mächte der Finsternis keine Möglichkeit mehr haben, euch wegzureißen aus seiner Hand. Das ist Grund zum Jubeln für jeden Tag. Und jetzt zum Schluss kommt eine Warnung. Es ist sehr interessant, dass gerade in diesem Jubelpsalm eine Warnung kommt. Aber diese Warnung hat seine Berechtigung, hat ihre Berechtigung. Diese Warnung heißt, dass er, die beginnt jetzt mit diesen Worten, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Dann verhärtet euer Herz nicht. Und das ist eine interessante Sache, auch weil sie jetzt hinweist auf eine Situation in der Geschichte des Volkes Israel, die von großer Bedeutung ist. Lasst mich das ganz kurz jetzt noch am Ende sagen. Gläubige Menschen, Christen zu allen Zeiten, machen immer wieder Entdeckung, dass sie das nicht ständig in ihrem Leben vollziehen, dass sie dem Herrn, unserem Gott, zujubeln und zujauchzen, sondern dass diese Haltung oft unterbrochen ist durch etwas ganz anderes in unserem Herzen, nämlich Klagen und Murren und Nörgeln. Gott gegenüber. Es ist nicht so, dass unser Leben tagtäglich von dieser Freude erfüllt ist und immer wieder nur das herauskommt aus unserem Herzen, sondern wir entdecken, dass es da auch Tendenzen gibt in unserem Leben aufgrund von aktuellen Situationen, dass wir Klagen gegenüber Gott haben. Eigentlich, verzeiht, wenn ich das jetzt so sage, ist es unverschämt. Bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, wie sich Gott dargestellt hat, aber so sind wir eben. Dass wir unverschämt, dass wir klagen, ungerechtfertigt, dass wir nörgeln, ungerechtfertigt, dass wir zweifeln, ungerechtfertigt, dass wir sozusagen in unserem Glauben wanken. Ihr Lieben, der Verfasser versucht dem Volke Israel, der erste Adressat ist dieses Textes, eine Situation vor Augen zu führen, wo er sagt, denkt doch einmal zurück an das, was bei euren Vätern war, zum Beispiel. Eine Situation. Wie war das da in der Wüstenwanderung? In Massa und Meriba, das ist ein Ort, der so benannt wurde. Was war da? Das Volk Israel war von Mose aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt worden. Es kam an sozusagen dann bald zu dem Berg Sinai und so weiter und so fort. Aber davor noch gab es eine ganz schlimme Situation. Und diese schlimme Situation hat damit zu tun, dass das Volk auf dieser Wüstenwanderung kein Wasser mehr hatte. Das ist natürlich eine sehr schlimme Situation. Und aufgrund der Situation, dass sie dachten, sie müssten jetzt verdursten, und sterben in der Wüste, haben sie angefangen, Gott anzuklagen. Sie haben gestritten mit Mose, dass die Fetzen geflogen sind, würde ich einmal sagen. Und mit Aaron. Und haben ihn angeklagt. Und haben ihm gesagt, warum hast du uns da aus Ägypten herausgeführt? Was bringt es uns, wenn wir jetzt mitten in der Wüste mit unseren Kindern, mit unseren Tieren und mit allem, was wir mitgebracht haben und unseren Knechten, wenn wir jetzt alle sterben? Da wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Da hätten wir wenigstens Wasser gehabt und hätten leben können, aber jetzt sterben wir hier. Ihr Lieben, man muss sich das vorstellen, dass das natürlich eine Situation ist, die schon sehr mitreißend ist, bedrängend ist, aber man muss zugleich sehen, genau diese Leute, die so gemurrt haben, das waren die Leute, die vorher die größten Wunder erlebt haben. Sie haben erlebt, die 10 Plagen in Ägypten, wie Gott durch den Mose Wunder über Wunder über Wunder getan hat, um den Pharao zu zwingen, dass er sie freilässt. Sie haben erlebt beim Passafest, wie sie dieses Blut des Lammes auf die Türpfosten gestrichen haben, dass ihre Familie geschont wurde vor dem Tod, weil der Todesengel ging durch Ägypten und hat alle Erstgeborenen getötet als Strafe, nur sie nicht. Sie haben erlebt, wie Mose seinen Arm gereckt hat und das Meer hat sich gespalten und sie sind trockenen Fußes durch. Die Ägypter sind ihnen danach und im Meer trunken. Das haben sie. Sie haben das erlebt, die jetzt da murren. Sie haben erlebt, wie sie hungrig waren und nach Hunger geschrien haben, wie Gott sozusagen angefangen hat, jeden Tag Manna vom Himmel herunterregnen zu lassen. Also ein Same, mit dem sie Brot backen konnten. Jeden Tag, bis auf den Schabbat, haben sie Wachteln bekommen. Gott hat immer Wachtelschwärme geschickt, um sie zu füttern. Wunder über Wunder über Wunder. Und jetzt kommen sie an einen Platz, wo sie Durst haben und sie rasten aus. Das ist das menschliche Herz. Sie haben Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Und jetzt scheint es so, wie wenn sich Gott nicht um ihre Bedürfnisse kümmert. Und jetzt klagen sie an. Ihr Lieben, das ist ein Bild, das man übertragen kann auf das Leben jedes Einzelnen von uns. Wir haben so viele Dinge erlebt mit Gott. Und trotzdem hindert es uns nicht daran, dass so oft in unserem Herzen ein Klagelied. Und wisst ihr, das, was Mose hier dem Volk vorhält an Schuld, ist ja ein Zweifaches, und lass mich das sagen. Das erste ist, sie klagen Gott an, weil er sie aus Ägypten herausgeführt, wegen einem Wunder, ja, das war ja ein Wunder, dass sie aus Ägypten herausgeführt worden sind, und dass er sich jetzt nicht um ihre Bedürfnisse kümmert. Und deswegen zweifeln sie an ihm und sagen, diesem Gott können wir nicht mehr vertrauen. Am besten ist, wir ziehen zurück nach Ägypten. Aber der Mose sagt noch einen Satz, und der bewegt mich sehr tief. Und zwar sagt er, wirft er dem Volk vor, er sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, er sagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Wenn ihr Gott anklagt, wenn ihr ihn jetzt anklagt, dann ist das so, wie wenn ihr Gott auf die Probe stellt. Ihr versucht Gott. Und das geht an die Nieren Gottes. Wenn Menschen Gott versuchen, testen. Mose sagt das auch und auch das Volk hat es so zu Mose gesagt, wir wollen testen, ob Gott auch jetzt noch in unserer Mitte ist. So Gott, jetzt beweise endlich, dass du Gott bist. Und wenn du uns nicht unsere Bedürfnisse erfüllst, ich versuche das zu umschreiben, dann bist du es nicht mehr wert, dass wir dir folgen. Das ist die Stimme des Versuchens. Und das war das, und wird das Wort Versuchen so fest. Massa und Meriba wurde dieser Ort genannt. Und Massa heißt Versuchen. Und Meriba heißt Anklagen. Deswegen ist dieser Ort so genannt worden. Das war so eine schwere Anschuldigung an Gott. So wie wenn Gott sozusagen jetzt auf den Prüfstand gestellt wird von Menschen. Menschen setzen Gott auf den Prüfsessel sozusagen und sagen, und jetzt Beweis, bist du eigentlich mit uns noch oder nicht? Jetzt zeigst du uns. Das ist eine negative Herausforderung, versteht ihr? Und wenn du jetzt nicht unsere Bedürfnisse erfüllst, dann auf Wiedersehen. Dann machen wir unser eigenes Leben. Dann bist du es nicht mehr wert, dass wir dir folgen. Versteht ihr? Das geht mitten ins Herz von Gott. Das ist das Sensibelste, was ein Mensch Gott vorwerfen kann. Sozusagen, als ob er nicht mehr vertrauenswürdig ist, nicht mehr wert wäre, dass wir ihm folgen, unser Leben ihm anvertrauen. Und deswegen sagt hier der Verfasser, heute, wenn ihr seine Stimme hört, nämlich die Stimme, die euch warnt davor, mit einer solchen Verdächtigung heranzukommen, nur weil es euch jetzt gerade dreckig geht, dass ihr alles andere vergesst, was Gott für euch getan hat, und jetzt sagt, jetzt beweise doch Gott, wer du bist. Versteht ihr, du bist ja Hochmütige. Und wenn nicht, bist, wir beurteilen jetzt dich. Hilfst du uns? Okay, dann folgen wir dir. Hilfst du uns nicht, dann wollen wir nicht mehr, dass du unser Gott bist. Ihr Lieben, das ist eine Sprache, die Gott mitten ins Herz hineintrifft. Und darum sagt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, achtet darauf. Denn da ist Gott sensibel. Das möchte ich so mit großem Nachdruck sagen. Am sensibelsten ist Gott an dieser Stelle, wo wir heimlich, unausgesprochen, in Gedanken, durch Haltungen in diese Richtung sozusagen Gott Dinge in die Schuhe schieben. Du hast mich ja vergessen. Du denkst nicht an mich. Ich habe schon so oft für das gebetet und es tritt nicht ein. Vielleicht bist du es gar nicht wert, dass ich dir folge. So vielleicht denkt man nicht, aber es geht schon in die Richtung manchmal. Oder man wendet sich ja ab von Gott und sagt, na, okay, wenn du nichts tust für mich, dann okay. Ihr Lieben, und da will sozusagen dieser Psalmist einschreiten und sagen, kommt, lasst uns zujubeln diesem Gott, auch wenn es euch dreckig geht. Ich habe überhaupt keinen Grund, denn er hat sich uns erwiesen, grundsätzlich als ein Gott, der immer unser guter Hirte ist. Er wird uns nie im Stich lassen. Auch wenn es manchmal so ausschaut. Aber testet ihn nicht. In einer so versuchlichen Art und Weise, wo ihr über ihn euch drüber stellt und versucht, ihn zu testen. So eine Testperson. Und darum ist es wichtig, dass wir unser Leben immer wieder auch prüfen lassen vom Heiligen Geist, ob wir in einer solchen Situation stehen, wo wir so ganz heimlich in unserem Leben so Testphasen Gott gegenüber immer wieder auch durchlassen in unserem Herzen. Herr Jesus, wir bitten dich so sehr, dass du uns hilfst, dass wir dir völlig vertrauen, dass wir uns immer mehr und mehr von deiner Größe, von deiner Allmacht, von dem, wie du dich uns offenbart hast, dass wir uns immer wieder anstecken lassen mit einem Jubel in unserem Herzen. Und dass wir nicht aufhören, dir vollkommen zu vertrauen. Und dass wir jedem Zweifel, jeder Klage in unserem Herzen sofort wehren. Weil du bist es nicht wert, dass wir dich anklagen. Du bist es aber wert, dass wir dir zujubeln. Und darum, Herr, schenk, dass dieses Vertrauen mehr und mehr in unserem Herzen wächst. Und dass wir zu solchen Menschen werden, die in der rechten Grundhaltung in unserem Gebet dir zujubeln, dir dankbar sind, dich huldigen, vor dir niederfallen, dich anbeten. Amen.